Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 101.
Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit radsportnews.com.
In dieser Ausgabe der Windkante sind die Teamchefs von drei KT-Mannschaften zu Gast. Zunächst unterhält sich Carsten Miegels mit Jörg Scherr vom Team SKS Sauerland NRW. Dann blicken wir mit Lars Wackernagel vom Team P&S Metalltechnik zurück auf das Jahr 2021. Und letztlich ist Ralf Grabsch vom Radnet Rose Team unser Gast in der 101. Episode der Windkante.
In unserem Jahresrückblick der Radsportmannschaften sprechen wir nun mit Jörg Scherf vom Team SKS Sauerland NRW. Jörg ist neben Heiko Volkert einer der Verantwortlichen der Mannschaft. In einem Interview mit radsportnews.com wurden zu Beginn des Jahres folgende Ziele ausgegeben. In der Radbundesliga ganz vorne mitfahren, die internationalen Rennergebnisse wieder weiter verbessern, einen Top-10-Platz bei den deutschen Profimeisterschaften in Stuttgart und die Teilnahme an der Deutschlandtour. Und es stellt sich die Frage, haben Sie diese Ziele erreicht?
Ja, wir sind voll zufrieden. Wir haben die meisten Ziele erreicht. Mir ist jetzt gerade eigentlich auch nur eins direkt gekommen, was wir nicht erreicht haben. Das war die Top-10-Platzierung bei der Profi-WM. Natürlich Sieg, Bundesliga, Gesamtwertung, Mannschaftswertung. Wir sind deutscher Mannschaftsmeister im Zeitfahren geworden. Das sind so die beiden Sachen, die auf nationaler Ebene natürlich total rausgestochen sind. Bundesliga-Sieg, dann auch noch Siegerehrung Sauerland am Kahlen Asten mit der Mannschaft. Das war natürlich mega cool. Da war der einzige Wermutstropfen, dass der Jon Knolle den Platz 2 belegt hat in der Einzelfahrerwertung. Da hat er eigentlich vorher noch auf Platz 1 gelegen, hat es aber dann die Mannschaft hat dann im Erzgebirge ein bisschen außer Hand gegeben, aber zum Glück die Mannschaft Sieg eigentlich dann über die Ziellinie gerettet. Was heißt gerettet? Er war relativ souverän, glaube ich. Deswegen nationale Rennen, alles erreicht, bis auf diese Top-10-Platzierung bei der deutschen Meisterschaft, die aber allerdings auch sehr schwer war und wir da mit dem Jon Knoll einen Tag vorher im Zeitfahren auch noch Platz 3 hatten. Also auch das Wochenende war mega cool. Deswegen sind wir eigentlich stolz auf die Saison und zuversichtlich für nächstes Jahr. Im internationalen Bereich haben wir auch super Platzierungen eingefahren, hatten auch mehrere Podiumplatzierungen bei UCI-Rennen. Da fehlte eigentlich jetzt das i-Tüpfelchen, wäre vielleicht irgendwo ein Sieg in einem UCI-Rennen gewesen, aber das müssen wir uns dann für nächstes Jahr aufsparen oder aufbehalten.
Ja, man muss ja auch Ziele für die Zukunft haben, aber mal noch zu diesem Thema 2021 zu kommen, woran hat es denn gelegen, dass diese Erfolge eingefahren worden sind? Habt ihr im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 ein bisschen was verändert oder sagen wir mal zum Jahr 2019 was verändert?
Ja, wir haben eigentlich jetzt wirklich zwei schwierige Jahre hinter uns, die sehr viel von der Improvisation gelebt haben. Vielleicht waren wir da wirklich auch von vielen Teams welche, die das trotz den schwierigen Bedingungen gut durchgezogen haben. Also wir haben Anfang des Jahres beispielsweise eine Einladung zur Türkei-Rundfahrt Mittwochs bekommen und freitags ist das Team nach Istanbul geflogen mit 2 Tagen Vorlauf. Und da wurden dann direkt 8 Renntage gesammelt und man hat dann wirklich bei diesen nationalen Rennen ja, so eine Zweiklassengesellschaft gesehen von den Kontinentalteams, die Rennprogramme oder Renntage hatten, und von den anderen Elite- und U23-Fahrern, die da im Sommer zu Rennen gekommen sind und einfach vielleicht gerade 3-4 Rundstreckenrennen fahren konnten. Ich glaube, der Hauptgrund für den Erfolg waren wirklich viele Rennen, die wir hatten und dass wir uns dann auch gezielt auf Sachen wie die deutsche Mannschaftsmeisterschaft oder das Mannschaftszeitfahren richtig vorbereitet haben, und uns da mehrmals auch getroffen haben. Und da auch wirklich gut gearbeitet wurde. Ich glaube, das war so der Grundstein dafür. Ansonsten war es einfach Rennen fahren.
Du hast auch mal in einem Interview mit dem Kollegen von radsportnews.com gesagt, die Jüngeren können, die Älteren müssen liefern. Das bezieht sich in erster Linie auf Ergebnisse. War das denn auch so, dass die Jungen ja konnten und das wirklich gut umgesetzt haben und die Älteren diese Ergebnisse dann auch geliefert haben? Das heißt, sie ein bisschen vielleicht auch unter Zugzwang standen?
Ja, wir haben dieses Jahr eigentlich eine ganz coole Dynamik reinbekommen, gerade mit unseren beiden Belgern, mit dem Abraham und Michael Stockmann. Wenn es da mal irgendwie so eine Flaute an UCI-Renntagen gab, haben die in Belgien pro Kirmesrennen organisiert, wo dann auch wirklich unsere Erstjährigen mitgefahren sind, der Julian Borisch, Tim Nefken und Ole Theiler zum Beispiel, die dann da Rennpraxis gesammelt haben. Und das war jetzt von den Älteren dann nicht mal das Ergebnisse liefern, sondern auch wirklich Kontakte zu Rennen nach Belgien bringen, und einfach Rennkilometer fressen. besonders profitiert hat, hat auch wieder so beispielsweise unser Jon Knolle, der da wirklich gut in Schuss gekommen ist. Und so sind wir halt auch super stark zur Deutschlandrundfahrt gefahren, weil wir da einfach unter Rennbedingungen gutes Training machen konnten, was die Älteren eigentlich organisiert haben aus der Gruppe raus.
Wie ist das denn, wenn so junge Rennfahrer bei der Deutschlandtour mit den Großen, mit den Gestandenen, mit den namhaften Profis unterwegs sind? Wie läuft sowas ab? Und vor allem, was mich interessieren würde, sicherlich auch die Zuschauer und die Zuhörer zu Hause, wie ist so die Resonanz von deinen jungen Rennfahrern aus deiner Mannschaft, wenn die sagen, boah, ich bin da mit dem und dem um die Ecke gefahren. Kommt da sowas rüber? Spornt sie das auch an für die nächsten Monate, für die nächsten Jahre, dass sie selber vielleicht mal zu einer World-Tour-Mannschaft gehören möchten?
Ja klar, also die zum einen, wenn so eine Einladung kommt, sei es Deutschlandrundfahrt oder jetzt zur Karl-Rundfahrt war ja auch Pro-Kategorie oder zu 1.1 nach Belgien, da ist natürlich jeder direkt motiviert und auch stolz, dass er mit solchen Rennfahrern Wettbewerbe bestreiten darf. Was jetzt diesmal wirklich zum ersten Mal gut war, was auch wieder an der Masse der Renntage lag, dass die Jungs so ein bisschen den Respekt abgelegt haben, auch mit durchattackiert haben und auch in Spitzenrunden gegangen sind und dann der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die erste Etappe der Deutschlandtour, wo unser Jon Knolle in der Spitze war, die wirklich auch bis zum Schluss vielleicht daran glauben, dass es nicht nur eine Fernsehattacke ist, sondern dass man ein gutes Ergebnis anfangen kann. Die haben ja wirklich da auf dem Weg von Stralsund nach Schwerin, ich glaube an der 5-Kilometer-Marke noch ja so am Sieg gerochen. Und als Belohnung kam dann noch ein Trikot des besten Nachwuchsfahrers raus und dann geht natürlich ein Ruck durch die Mannschaft und dann geht es irgendwie vorwärts. Die Stimmung steigt, egal ob es regnet oder stürmt, dann läuft es einfach irgendwie auf einmal. Das liegt dann halt auch daran, dass die in so einem namhaften Feld fahren und sich da vielleicht nicht immer nur verstecken müssen, sondern auch mal vorne rausfahren, ja.
Sicherlich ganz wichtig auch für die Zukunft. Du hast gerade über Jon Knolle gesprochen. Mit 22 Jahren hat er eine, wie ich finde, sehr gute, eine sehr erfolgreiche Saison hingelegt. Was passiert mit diesen jungen Rennfahrern, wenn sie vielleicht auch die Möglichkeit haben, dann zu wechseln in eine höhere Kategorie, vielleicht auch mal, wie ich es vorhin schon sagte, in eine World-Tour-Mannschaft. Kannst du das dann insofern immer noch so positiv unterstützen, dass eure Aufgabe darin liegt, in erster Linie auch junge Sportler aus Nordrhein-Westfalen, aus NRW zu unterstützen, zu fördern?
Ja, also wir wollen natürlich auch als Team größer werden, aber im Moment sind wir halt auf diesem Kontinentalniveau und freuen uns über jeden Fahrer, der halt hochkommen würde. Also wir erzählen jetzt noch, dass der Florian Stolz sein erstes Männerjahr auch im Team Sauerland verbracht hat und dann zu Sunweb weitergegangen ist. Das ist gut fürs Team, das ist gut für unser Image und belohnt uns auch so ein bisschen dann für die ganzen Mühen, dass man sieht, okay, da kommen Sportler weiter. Und wir hatten jetzt so ein bisschen auch das Problem gehabt, dass zum Beispiel unser Jon eigentlich im letzten Jahr so ein ganzes Jahr verloren hat durch die Corona-Krise. Das ist eigentlich ein U23-Jahr, was ihm am Ende gefehlt hat, was er jetzt noch gebrauchen könnte, um sich noch weiter zu bewerben. Unser Johannes Hollab war auch sehr stark. Da gab es dann auch Gespräche schon in Richtung höherklassige Teams. Und ich ticke so, wenn während der Saison ein Pro-Team oder ein World-Tour-Team anklopfen würde und den Jon haben wollen würde, dann würden wir ihn eigentlich freigeben, dass er seinen Weg machen kann. Also das würden wir auf jeden Fall unterstützen.
Wie war es mit den Sponsoren in diesem Jahr? Letztes Jahr war auch mal ein Thema, ja, mit einem blauen Auge davongekommen, weil ja Anfang des Jahres keine Rennen gefahren worden sind. Die Sponsoren haben glücklicherweise auch ihre Verpflichtungen erfüllt, haben also entsprechend Material beziehungsweise auch finanzielle, also monetäre Leistung erbracht. Wie war das dieses Jahr? Kannst du da anknüpfen und sagen, das war in diesem Jahr genauso wie im letzten Jahr?
Ja, das war wirklich genauso. Wir haben noch so ein bisschen, wir mussten noch so ein bisschen aufs Budget gucken, weil das letzte Jahr wirklich teuer war. Und dann auch im Frühjahr so spontane Aktionen wie die Türkei, dann muss man Flüge buchen, das sprengt das Budget schon hier und da. Aber durch meinen Kollegen Heiko Volkert, der das Budget mit eiserner Hand verwaltet, sind wir da in diesem Jahr auch wirklich gut durchgekommen. Von daher haben wir da wir sind da nicht ins Minus gerutscht. Wir konnten wirklich viele Renntage fahren. Ich glaube, wir hatten als Team 70 Renntage oder knapp über 70 Renntage am Ende des Jahres. Das hat funktioniert. Jetzt laufen gerade Gespräche für das nächste Jahr. Wir bekommen vielleicht noch jemanden an Bord. Das entscheidet sich so die nächsten 1-2 Wochen. Wird dann auch irgendwann bekannt gegeben. Und hoffen dann einfach, dass wir nächstes Jahr noch besser in Angriff nehmen können.
Wie sieht es personell aus im kommenden Jahr? Ergibt sich jetzt im aktuellen Winter auch ein Wechsel? Werden Rennfahrer die Mannschaft verlassen? Gibt es Neuzugänge für das kommende Jahr?
Ja, der Ole Theiler und der Johannes Hodab, die wechseln quasi nicht zur Liga-Konkurrenz, aber der Ole, der geht zum Lotto-Kernhaus-Team. Der Johannes Hodab wird in Richtung Leopard nach Luxemburg wandern. bei Johannes hat es uns wirklich leid getan, weil er echt jetzt die ganzen U23 Jahre bei uns verbracht hat. Aber wir sowohl als auch er haben dann auch gedacht, dass ihm vielleicht mal ein Tapetenwechsel nochmal einen Schub geben würde, weil er, glaube ich, von den Werten und Leistungsfähigkeit her doch auch in ein größeres Team müsste. Als Neuverpflichtung haben wir den Silas Köch, der aus NRW kommt. Wir geben gerade noch so ein paar Sachen bekannt in den nächsten Wochen, die ich jetzt noch nicht raushauen möchte. Ansonsten bleiben wir eigentlich bei den altbekannten Fahrern aus dem Kader.
Jörg, wenn du da noch nichts raushauen möchtest, dann können wir ja, über ein Thema... Kann ich auch verstehen, gar keine Frage.
Während des Redens habe ich gerade überlegt, das ist ja noch gar nicht öffentlich.
dann lassen wir das mal. Aber lass uns über ein Thema reden, das schon seit vielen, vielen Monaten öffentlich ist. Und das bezieht sich auf die deutschen Meisterschaften im kommenden Jahr zwischen dem 24. und 26. Juni im Sauerland. Da sind die Städte Arnsberg und Winterberg sicherlich federführend. Und du mit deinem Kollegen, mit Heiko, gemeinsam mit der SV Sports GmbH, denn bei euch werden die deutschen Meisterschaften ausgerichtet. Wie sieht's da aus? Gibt es da neue Informationen zu diesen deutschen Meisterschaften?
Genau, also wir sagen immer, das Straßenrennen wird stattfinden von Arnsberg nach Winterberg, deswegen strahlen auch diese beiden Städte eigentlich immer so ein bisschen raus. Federführend ist aber jetzt auch wirklich noch die Stadt Marsberg, die an dem Freitag die Zeitfahrwettbewerbe mit ausrichten wird. Ist so der nordöstlichste Punkt des Sauerlandes, wo man wirklich weit hinfahren muss und dann merkt, wie groß das Sauerland ist. Und es ist aber total cool, dass wir da mit dem Stadtmarketing und dem Bürgermeister wirklich einen Kreis an Leuten gefunden haben, die das Thema cool finden und wirklich auch das Zeitfahren mit organisieren, mit wuppen wollen mit uns. Und wir suchen gerade noch mit den anderen Städten oder haben Ideen für den Start oder den Kurs des Frauenrennens. Und der Sonntag soll dann einfach wirklich auf den Spuren der Sauerland-Rundfahrt stattfinden mit den Highlights, die wir da jetzt haben, wie die Hirschberger Wand oder die Bergwertung an der Rochuskapelle in Eslo oder Odin im Mescheder Land. Sowas soll halt alles mit rein. Und wir wollen aber irgendwie an die 200 Kilometer kommen. Deswegen wird es in Winterberg auch noch eine Zielrunde geben.
Das heißt, es werden auf jeden Fall schwere deutsche Meisterschaften werden.
Ich denke, die werden nicht so einfach. Also es ist gut, Stuttgart war auch schwer. Meisterschaften sind ja oft schwer, wenn es auf Rundkursen, auch wenn es keine Langberge sind, oft hochgeht. Wir haben jetzt hier aber bei den letzten Ausgaben der Sauerland-Rundfahrt gesehen, der nach 140 Kilometern am Kahlen Assen war es ja wirklich schon irgendwie Bergankunftsniveau, wie die Grüppchen da reingekommen sind. Und wenn man da jetzt nochmal 50, 60 Kilometer hinten dranhängt, dann wird das, glaube ich, schon für die Fahrer eine harte Nummer, ja.
Ich habe mal irgendwann gelesen, dass es auch im Rahmen dieser deutschen Meisterschaften Nachwuchswettbewerbe, Hobbywettbewerbe geben soll. Gibt es da auch schon weitere Pläne? Hat sich da was getan?
Ja, das war jetzt dieses Jahr so ein bisschen Testlauf. Also wirklich in Hirschberg. Wir haben ja einen Tag davor noch immer das Rennen, was wir im nächsten September auch organisieren werden, den Wennerthauser Bergpreis oder den Bergpreis von Wennerthausen. Da hatten wir an dem Samstag im Rahmenprogramm U15 bis U17 Rennen und an dem Sonntag in Hirschberg wirklich nochmal U11 bis U17 Rennen in die Lizenzklassen, die einfach ihr Rundstreckenrennen vor der Durchfahrt des Bundesligafeldes in Hirschberg an der Wand gemacht haben. Parallel waren Kinder- und Laufradrennen hier in Eslo an der Rochuskapelle und wir hatten, wenn wir das alle zusammenzählen, hatten wir da, glaube ich, schon so 100, 120 Kinder in allen Altersklassen am Start. Also das ist so ein bisschen Vorbild für uns Frankfurt-Eschborn, wo ja auch von der Bambini-Klasse bis zum Erwachsenen alle am Start sind. Das haben wir tatsächlich an unserem Wochenende auch geschafft und werden das auch nächstes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft machen.
Ich meine, es ist jetzt noch relativ früh, wenn man da vorausgreift und sagt, hey Leute, bucht euch jetzt irgendwo ein Zimmer, damit auch wirklich eine optimale Möglichkeit habt, an der Strecke zu stehen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es in Arnsberg zum Beispiel, du hast ja vorhin noch die Gemeinde Marsberg angesprochen, auch Winterberg, genügend Übernachtungsmöglichkeiten gibt, sicherlich auch Campingplätze, wo man entweder mit dem Zelt oder mit dem Camper auch einen Platz finden wird. Oder gibt es dort deiner Meinung nach irgendwo Schwierigkeiten, eine optimale Unterkunft zu bekommen?
Also wir haben jetzt schon mitbekommen an dem Sauerland-Rundfahrtwochenende mit dem Bergpreis von Wennerthausen, wo wir ja die U19, die U23 und Eliteklassen hatten, plus die Nachwuchsrennen, waren die Hotels schon, was wir gehört haben, ich sag mal so von Arnsberg bis Winterberg knapp. Also da mussten teilweise wirklich schon welche in den Kreis Soest ausweichen, um noch Hotelzimmer zu bekommen. Marsberg selbst hat, glaube ich, auch nicht so viele Übernachtungsmöglichkeiten, also sollte man sich da vielleicht schon sputen, wenn man übernachten will. Ansonsten wird ja gerade die Infrastruktur für Wohnmobile, glaube ich, gerade hier im Sauerland überall gepusht und ausgebaut. Also das sollte schon klappen. Also man sollte, wenn man wirklich im Hotel schlafen will, vielleicht frühzeitig reservieren. Aber ich denke mal, auf der Straße muss keiner schlafen.
Und das ist im Sommer, kann man sagen, 24. 26. Juni im Sauerland. Was macht er mit den ganzen Niederländern, die sonst kommen? Sollen die in diesem Zeitraum zu Hause bleiben?
Nee, die sollen ruhig kommen an die Strecke. Die können sich dann ein Bierchen trinken und zugucken. Die sind herzlich willkommen alle.
Also Oranjeboven, vielen, vielen Dank. Jörg Scherf vom Team SKS Sauerland NRW für diesen kurzen Rückblick und Ausblick auf die deutschen Meisterschaften im nächsten Jahr. Danke.
Ja, gerne.
Blicken wir nun auf das Team P&S Metalltechnik aus Thüringen. Anfang des Jahres sagte Teamchef Lars Wackernagel in einem Interview, das Highlight 2020 war ganz klar der Etappensieg bei der Solidarność in Polen von Michael Aschenbrenner. Nun schauen wir auf das gerade abgelaufene Jahr 2021. Kann Teamchef Wackernagel sagen, das Jahr 2021 war gut, wir sind definitiv besser durchgekommen als durch das erste Corona-Jahr 2020?
Absolut. Also es war für uns viel konstanter, was die Ergebnisse anbelangt. Und wir konnten eigentlich ab Mai, also sprich ab der Oberösterreich-Rundfahrt, bei jedem Rennen, wo wir gestartet sind, in irgendeiner Form was mit nach Hause nehmen, sei es eine gute Etappenplatzierung oder einen Sieg oder einen Wertungstrikot. Und das eigentlich bis Oktober, bis dann mit dem Crow-Race, dass die Saison beendet worden ist. Und das war für uns schon einmalig. Also da sind wir uns auch alle einig, das war bis jetzt die beste Saison der Teamgeschichte.
Du hast über den Etappensieg gesprochen von Michael Aschenbrenner im letzten Jahr. Was war denn das absolute Highlight in diesem Jahr? War es die Deutschlandtour, war es die Deutsche Bergmeisterschaft zum Beispiel? War es auch die WM-Teilnahme von Tom Lindner in Belgien in Löwen? Was war das Highlight für dich persönlich?
Ja, du hast jetzt schon ein paar Dinge aufgezählt. Da kommen noch ein paar Dinge dazu. Ich persönlich kann gar nicht das absolute Highlight mehr rauspicken. Was ich aber sofort in Erinnerung habe, war der Moment, was für viele vielleicht gar nicht so der Moment ist, aber für mich persönlich der Moment als sportlicher Leiter, Teammanager, Trainer bei der Deutschlandtour auf der zweiten Etappe in unserer Heimat, als wir das gemacht haben, was wir uns im Training, als wir die Strecke abgefahren sind, vorgenommen haben, wenn das Wetter so ist wie erwartet und der Wind so steht wie erwartet, dass wir dann etwas probieren. Und das war natürlich für mich persönlich ein Highlight, die Jungs dann zu sehen, wie sie dann auch das Vertrauen in sich haben. Und wir gemeinsam entschieden haben, okay, wir probieren jetzt sowas und nehmen das Rennen mal in der Hand und bringen es mal so ein bisschen durcheinander. Das war für uns alle schon ein tolles Erlebnis für die Jungs, dann erst einen Tag später, weil dann aus den Kreisen der Protofahrer immer wieder Glückwünsche an die Jungs kamen und Daumen hoch und mal wieder so Sachen wie, Mensch, das war geil, das hat gefetzt, das hat Spaß gemacht. Dann haben auch sie gemerkt, hey, irgendwie sind wir da jetzt für den Moment so ein bisschen angekommen und wir können hier so ein bisschen mitmachen. Das war schon für mich persönlich so dieses Jahr mit eines der Highlights.
Aber Lars, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, gerade auf die von dir auch angesprochene Deutschlandtour. Es war ja lange Zeit gar nicht so sicher, dass ihr dort überhaupt an den Start gehen werdet.
Richtig. Also wir haben die Quittung dafür bekommen, wie unser Frühjahr lief, weil das lief sehr bescheiden. Es ging um ein paar Nominierungskriterien, die wir völlig verpasst haben. Eins davon war auch unser Heimrennen auf dem Sachsen, die U23 Deutsche Meisterschaft. Da sind wir nicht über einen, glaube ich, 18. Platz hinausgekommen. Also das war eine mittlere Katastrophe. Da gab es auch richtig Thermik für uns alle. Also es war wirklich sehr enttäuschend. Und dann war für mich an dem Tag eigentlich schon klar, okay, das war jetzt wahrscheinlich unser Ticket für die Deutschlandtour. So war es dann auch. Ich persönlich war nicht überrascht, natürlich sehr enttäuscht, auch für die Sponsoren, aber es war für mich persönlich erstmal gerechtfertigt. Es ist auch völlig egal, welche anderen Teams eine Wildcard bekommen haben. Das spielt da in dem Moment gar keine Rolle. Es war Fakt. Wir haben das nicht untermauern können mit sportlichen Leistungen und dann war das erstmal erledigt und hat sich dann im Laufe der Zeit nochmal überraschenderweise positiv geändert durch auch die Startabsage von Arkea Sandvik. Und dann rief der Veranstalter, der Claude Rach, mich an und sagte, ihr wart immer auf der Liste und ihr rutscht jetzt direkt nach. Das war natürlich ein super Geschenk und das haben wir natürlich dann angenommen.
Wie ist es denn dann grundsätzlich, wie reagieren junge Rennfahrer wie Emanuel Stark zum Beispiel, Tom Lindner oder auch Robert Jägler, wenn sie dann mit diesen Profis wie dem Sieger Nils Politt unterwegs sind, solche Rundfahrten bestreiten?
Also es war erstmal eine sehr gute Reaktion. Also man muss sagen, der Anruf, dass wir fahren dürfen, kam bei der letzten Etappe der Bulgarien-Rundfahrt. Und zufällig waren dann Robert Jägler und Michael Aschenbrenner gerade bei mir im Auto. Und ich meinte zu ihnen, wir haben kurz das Rennen besprochen und dann habe ich zu ihnen gesagt, und dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, teilte ihnen das mit. Und da war erstmal totales Entsetzen, ob ich sie veräppeln wollte. Und dann ging doch mal richtig so ein Ruck durch und alle waren total glücklich. Bei dem Rennen selber dann war es am Anfang, also am ersten Tag, war schon eine gewisse Anspannung zu spüren. Aber wir konnten das wirklich gut in den Griff bekommen, weil ich auch immer gesagt habe, Jungs, es ist auch nur ein Radrennen. Natürlich ist es für uns das Größte, aber der Weg dahin war für uns sehr spannend. Wir können das jetzt hier die Woche einfach nur genießen. Und das hat für alle, das war für alle dann auch bewusst. Und da, Jungs, nehmt euch nicht irgendwas vor, was wir vorher auch nicht gemacht haben. Und das war dann für uns alle eher entspannend. Und dann kam natürlich der erste Tag mit Robert Jägler, seinem Bergtrikot. Ja, und dann war natürlich die Entspannung komplett da.
Wir bleiben bei dem, was sich bewährt hat. Hast du Anfang des Jahres mal in einem Interview gegenüber Radsportnews.com gesagt, ist das wirklich so dein Weg, dass man bei diesen nicht eingefahrenen Dingen, aber bei dem, was sich bisher bewährt hat, was gut war, auch bleiben sollte für die Zukunft?
Also wir haben das dieses Jahr bewiesen und es hat sich bewährt, gerade in der Krise mal in sich zu gehen und nicht den Hammer rauszuholen und vielleicht noch mehr zu trainieren oder noch mehr zu wollen, sondern mal einen Schritt zurückzugehen. Das sind so die Dinge, die, ja, okay, da braucht man hier und da so ein bisschen Eier, wenn man mitten in der Saison sagt, wir machen jetzt Pause, wir beschäftigen uns mit was anderem in der weiten Voraussicht, wenn man das Ganze sieht, dass das wirklich was bringt. Das haben wir getan und ja, ich würde immer wieder dabei bleiben und auch bei anderen Dingen dabei bleiben. Die Grundeinstellung ist immer, es gibt halt einen T-Strich und der Erste, der drüber fährt, hat gewonnen. Und egal, ob jeder drei Fahrräder oder nur ein Fahrrad oder was weiß ich auch hat oder ob die äußeren Einflüsse so oder so sind, das sind so die Basics, die sollten für jeden klar sein und das versuche ich grundlegend erstmal zu vermitteln. Wir müssen halt treten, das kommt von gutem Training, aber auch von einem guten Kopf. Und wir alle brauchen, dass sich der Knoten löst, dieses erste Erlebnis, dass sich die zum Beispiel Winterarbeit auch gelohnt hat in Form einer guten Platzierung oder eines Sieges.
Du hast gerade schon das Material angesprochen. Ihr fahrt mit Rädern der Marke Benotti, zum Beispiel ein deutscher Produzent. Wird sich denn für euch, für das Team in Bezug auf das kommende Jahr etwas ändern, dass die Sponsoren gesagt haben, okay, ihr wart dieses Jahr so erfolgreich, ihr bekommt ein Fahrrad mehr pro Rennfahrer, ihr haltet ein bisschen mehr Geld aufs Konto?
Also wir haben mit Benotti einen Partner, der auch in der Krise sich wirklich begeistern lassen hat, was wir machen. Und das hatte zur Folge, dass wir im nächsten Jahr von Benotti um einiges mehr unterstützt werden. Und das hebt deutlich den finanziellen Deckel. Wir werden, was den Teamnamen anbelangt, da auch uns verändern. Das Team wird nächstes Jahr P&S Benotti heißen. Und da kann man schon alleine durch den Teamnamen sehen, okay, hier gibt jemand Gas, hier will jemand noch ein bisschen weiter. Und das haben wir so besprochen. Das hatte ich mit dem Bernd Neude schon zur Deutschlandtour mal besprochen. Und da war auch so von seiner Seite her so dieser Wunsch, Mensch, diese Fusion B&S und Benotti ist schon irgendwie cool. Das wollen wir gerne. Das passt irgendwie gut, weil es auch unter den Sponsoren gut passt. Also B&S hat auch schon war auch schon zu Gast bei Benotti und hat Fahrräder für die Familie gekauft. Also es ist alles, die Familie wird jetzt so ein bisschen größer und schlussendlich ist es so gekommen, trotz der widrigen Bedingungen, die wir alle ja noch haben. Und das erfreut mich total. Also ich finde das total cool, dass jemand die Eier hat und sagt, okay, jetzt erst recht. Das ist eigentlich so die größte Änderung, die es für nächstes Jahr geben wird.
Wie sieht es personell aus für das kommende Jahr? Gibt es da auch Veränderungen, dass Fahrer das Team verlassen, dass neu hinzukommen?
Ja, wir haben jetzt unseren Oldi, den Robert Retschke, verabschiedet. Er hatte jetzt nochmal einen schönen Abschluss mit der Stehermeisterschaft, wo er Vizemeister nochmal werden konnte. Und er wird aber dem Team treu bleiben in irgendeiner Art und Weise. Aber er ist 40 und wird, was dieses Niveau anbelangt, das Rad an den Nageln, wird noch weiter so seine Steherin machen. Und dann haben wir noch zwei Abgänge und haben aber auch drei Neuzugänge von wirklich jungen Fahrern, vielversprechenden Fahrern. Einer davon, der auch bei der Deutschlandtour zum Beispiel ganz gut gefahren ist, ist der Janis Peter, der von Radnet zu uns kommen wird. Der geht dann in sein letztes U23-Jahr, wo wir uns sehr viel erwarten. Wir wollten uns am Berg verstärken, neben dem Emanuel Stark und dem Dominik Gröber. Und wir wollten im Zeitfahren uns verstärken. Das ist eine Personalie mit Jannis. Er deckt beide Sachen wirklich gut ab. Er war dieses Jahr Vierter bei der U23-Meisterschaft. Also da erhoffen wir uns sehr viel. Er selber sich auch in seinen letzten U23-Jahren. Und ansonsten wird der Stamm schon mit Michel Aschenbrenner, Tobi Nolte und Dominik Räuber, Tom Lindner, Luke Wild schon bleiben, so, weil das sind die Jungs, die diese ganze, sage ich mal, Frühjahrsphase mit Busch gemacht haben, um so ein bisschen wissen, wie ich auch ticke. Das ist für mich enorm wichtig. Die können die neuen Jungs direkt an der Hand nehmen und das sind so die gravierendsten Veränderungen.
Lars, seit einigen Wochen läuft ja die Cross-Saison des aktuellen Winterhalbjahres. Die ersten Weltcuprennen gefahren worden, die Europameisterschaften gab es schon. Und wenn ich in deinem Team die Aufstellung sehe, dann fallen mir natürlich immer wieder die Namen Tom Lindner und auch Michael Aschenbrenner auf, der zuletzt auch in Erfurt bei einem Crossrennen im Einsatz war. Wie stehst du als Teamleiter, als Teamchef, als ehemaliger Radprofi dem Crossen gegenüber? Auch Heinrich Hausler zum Beispiel war ja zuletzt beim Weltcup in Tschechien am Start.
Also ich persönlich finde es total fantastisch und ich hatte im Vorfeldjahr mit Tom Lindner hatten wir das eh so oder so geplant, dass wir die Cross-Saison im Winter mitnehmen, dass er auch die Chance hat, dann im Januar auch seinen deutschen Meistertitel mal zu verteidigen oder Köpfchen zu fahren. Also das war von Anfang an klar. Was jetzt den Rest des Teams anbelangt, hatte ich dieses Jahr im Winter die mal so ein bisschen die neue Idee zu sagen, okay, wir machen mal so ein bisschen was anderes, wir gehen mal ein bisschen mehr in das Laufen rein, auch mal mit einem Fahrrad, was wir schultern, sprich, wir gehen so ein bisschen in den Cross-Bereich. Das machen jetzt aktuell gerade ein paar Leute. Der Michel ist jemand, der schon auf dem Mountainbike uns allen immer um die Ohren gefahren ist, weil er das technisch einfach gut beherrscht. Und der da jetzt ein bisschen Lunte gehoben hat, was so die kleineren Rennen anbelangt und da große Laune zu hat. So werden wir das fortführen. Das hat den Vorteil, du musst nicht allzu viel auf der Straße dich schon bewegen, sondern machst zwar direkt das Hochintensive, aber es macht halt den Jungs so richtig Laune.
Wie sehen jetzt für dich persönlich auch die nächsten Wochen und Monate aus, bis die Saison im kommenden Jahr wieder starten wird?
Also ich hatte jetzt zurückliegend immer noch zu tun mit den Sponsoren, dass das alles unter Dach und Fach ist. Da gibt es auch immer wieder mal Probleme, aber das gehört dazu. Es gibt auch immer wieder positive Nachrichten. Und das wird sich jetzt noch ein Stück hinziehen. Ich habe sehr viel da an Schreibtisch zu tun, nebenbei noch die Sache mit den Jungs und ihr Training oder dieses sich um jeden Einzelnen auch mal kümmern. Sie haben genauso ihre Wehwehchen oder Probleme. Damit bin ich eigentlich immer sehr beschäftigt und dann geht es jetzt schon wieder los mit dem Rennprogramm für nächstes Jahr. Das sieht da schon wieder sehr gut aus. Wir werden wieder im Ende Februar, Anfang März in Kroatien starten, was sich auch sehr bewährt hat, diese 14 Tage mit dem ganzen Team dort unten mit Radrennen. Und dann geht das so Stück für Stück. Wir hoffen, dass in Europa die Rennen stattfinden, wie Lorogère, Flechte Süd. Da gibt es überall schon den Kontakt, dass wenn es stattfindet, dass wir auch fahren können. Also da hätten wir schon gut zu tun. Und, so in die Richtung, das sind alles die Dinge, die ich jetzt gerade schon vorbereite. Die liegen noch weit in Zukunft, aber müssen jetzt schon bearbeitet werden.
Ganz anderes Thema müssen wir mit reinnehmen. Lars, im Jahr 2019 ist dein Fahrer Fabian Keesmann damals in Luxemburg schwer geschürzt. Er lag viele Monate im Krankenhaus, im Koma, schlimmste Verletzungen. Jetzt stellt sich immer wieder die Frage, wie geht's eigentlich Fabian Keesmann zum jetzigen Zeitpunkt?
Also Kesi geht sehr gut. Er ist zu uns, die nach seinem schweren Sturz so also immer wieder dabei gewesen, ist so ein bisschen unser Team-Maskottchen, ist immer eigentlich sehr nah dran am Team, auch an den Jungs, durch auch dieses persönliche Verhältnis zu jedem Einzelnen. Wir haben regelmäßig Kontakt auch zu seinen Eltern. Sie sind da auch unterstützend dort vor, was das Team angeht. Also das ist das fit, das macht Spaß. Und er selber hat sich da auch nie unterkriegen lassen. Es geht ihm wirklich gut. Er ist da auch familiär gut eingebunden, was Arbeit anbelangt. Kann sich da auch ein bisschen frei entwickeln und macht selber Sport, fährt auch selber wieder Fahrrad. Und also wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass es sich so positiv entwickelt hat.
Super, freut mich, das zu hören. Vielen Dank an dieser Stelle an Lars Wackernagel, Teamchef des Team P&S Metalltechnik. Und du hast einen ganz wichtigen Sponsor für das kommende Jahr bereits ja schon erwähnt. Das Team wird also im nächsten Jahr unter dem Namen P&S Benotti unterwegs sein. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und nochmal danke, Lars.
Vielen Dank.
Als nächstes deutsches Team mit einer Jahresbilanz ist Radnet Rose an der Reihe. Teamchef ist wie bei P&S Metalltechnik ein Ex-Profi. Ralf Grabsch, gebürtig aus Lutherstadt-Wittenberg, ist er seit vielen Jahren in Hürth zu Hause und neben seiner Funktion als Teamchef zugleich U23-Bundestrainer. Die erste Frage lautet auch hier, seid ihr mit der vergangenen Saison zufrieden?
Ja, ich denke schon, dass wir zufrieden sein können. Ich meine, wir haben bei dem Höhepunkt der U23-Deutschen Meisterschaft auf dem Sachsenring mit Jakob Gessner den dritten Platz belegt. Das war ein Ziel für uns, dass wir da eine Medaille gewinnen. Bei der Einzelzeitfahrermeisterschaft im U23-Bereich sind wir knapp an der Medaille vorbeigefahren mit Platz 4 mit Janis Peter. Und sonst haben wir zahlreiche sehr gute Ergebnisse eingefahren. Auch im Mannschaftszeitfahren sind wir Zweiter geworden in Genthin im Sechser-Mannschaftszeitfahren bei der Deutschen Meisterschaft. Und als ganz junges U23 Kontinentalteam in der Radbundesliga, in der Müller, die Lila Logistik Radbundesliga, sind wir in der Gesamtwertung, Mannschaftswertung Dritter geworden. Und das sind schon sehr, sehr ordentliche Ergebnisse, wenn man sieht, wie unsere Struktur verläuft, dass wir auf der Straße quasi nur mit U23-Sportlern arbeiten, ist das für uns sehr wertvoll, dass wir da konkurrenzfähig sind und da auch wirklich große Akzente gesetzt haben, besonders bei nationalen Rennen.
Ich meine, jetzt hatten wir ja 2020 ja Corona-Jahr Nummer 1, 2021 wurden glücklicherweise wieder Rennen gefahren. Das heißt, die jungen Sportler, die 17, 18, 19 und 20-Jährigen, die konnten sich auch wieder entsprechend messen. Hast du denn als sportlicher Leiter, als erfahrener, ehemaliger Berufsradfahrer auch irgendwo Veränderungen festgestellt, dass vielleicht der ein oder andere im vergangenen Jahr nicht so trainieren konnte, nicht solche Wettbewerb bestreiten konnte, wie er wollte, um dann eben auch jetzt in diesem Jahr entsprechende Leistungen abzuliefern?
Also ich muss sagen, meine Jungs vom Rad- und Rose-Team haben letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie trotzdem ein optimales Trainingspensum absolviert. Und man sieht es ja gerade an dem letzten Jahr, dass wir gerade in der zweiten Saisonhälfte richtig starke Ergebnisse abgeliefert haben und im Prinzip auch die Mannschaftswertung in der Radbundesliga gewonnen haben. Und das zeigt ja, dass wir da sehr gut gearbeitet haben und konnten das im Prinzip dieses Jahr 2021 direkt vorziehen und im Prinzip mit Henry Ulich in Kroatien mit Top-Platzierung quasi die Saison beginnen und das zeigt, dass wir sehr gut da trotz der ganzen Situation unsere Arbeit geleistet haben und dass wir im Prinzip auch diese Saison da optimal durch die Saison gegangen sind. Und das war mir wichtig. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass wir da großartig gelitten haben. Ich meine, vielleicht wäre der eine oder andere Sportler, hätte sich vielleicht noch mehr entwickelt, gerade durch die Rennen. Es gibt ja viele Sportler, die nur durch Radrennen nochmal einen gewissen Sprung nach vorne machen. Aber von der Sache, dass die Corona-Pandemie im Prinzip letztes Jahr ja leider so einen Schnitt vollzogen hat, für ja nicht nur im Sport, allgemein, in allen Bereichen, muss man eindeutig sagen, dass wir da wirklich das Beste draus gemacht haben und man sieht es gerade jetzt 2021, dass wir da ordentlich im Prinzip die Saison durchgeführt haben.
Wie sieht es denn jetzt im Winterhalbjahr aus? Für das nächste Jahr gibt es Wechsel. Klar, der bekannteste Wechsel, darüber haben wir auch während der Eurosport-Übertragung und auch bei GCN immer wieder gesprochen, ist Felix Groß. Er hat das Team Radnet Rose verlassen. Er startet seit einigen Wochen jetzt oder Monaten, kann man schon sagen, für das Team Emirates. Wie sieht es sonst aus mit möglichen Wechseln? Wer wird das Team verlassen? Wer wird neu hinzukommen?
Also verlassen werden uns ja leider schon viele Sportler. Ich sehe das nicht negativ, sondern ich sehe das positiv, dass wir jetzt im Prinzip auch durch den neuen Bahnbundestrainer, der ja jetzt kommen wird, dass wir da eine komplette Umstrukturierung fahren können mit neuen Straßen- und Bahnfahrern. Und deswegen macht mir die neue Herausforderung noch mehr Spaß, um da wieder im Prinzip mit den neuen Sportlern eine optimale Arbeit jetzt gerade im Herbst, Winter durchführen zu können, damit wir dann auch wieder eine extrem starke Mannschaft für die Saison 2022 am Start stehen haben. Ich meine, wir haben starke Fahrer im Straßenbereich leider verloren mit Jakob Gessner, der sich nochmal umorientieren wollte. Henry Uhlich ist in ein Devo-Team gegangen, Development-Team, wo er hofft, dass er da nochmal den nächsten Schritt vollziehen kann, um dann Profi zu werden. Dann Linus Rosner wollte mehr auf sich zugeschnittene Rennen fahren oder möchte das gerne nächstes Jahr. Er geht weg und auch Janis Peter hat sich entschieden, unser Team zu verlassen. Ich meine, es ist nun mal so, junge Sportler wollen im Prinzip Profi werden. Sie schauen dann im Prinzip, was ist der beste oder die beste Möglichkeit. Und deswegen, ich lege den Jungs natürlich keine Steine im Weg. Sie können sich frei entfalten, können ein neues Umfeld gerne aufnehmen und können dann im Prinzip versuchen, sich weiterzuentwickeln. Ich schaue nur auf mein Team im Radnet-Rose-Team, dass wir da im Prinzip ein schlagkräftiges Team für nächstes Jahr auch wieder vorweisen können und deswegen bin ich der Meinung, dass wir da auch eine Mannschaft um Fermin Benz, unseren Teamleader auf der Straße, präsentieren können und wir sind gerade noch in der Arbeit mit entsprechenden Sportlern, aber ich denke, dass wir im Radnet-Rose-Team mit Straßen- und Bahnsportler 13, 14 Sportler präsentieren können und da hoffe ich, dass wir da auch mit dem erfahrenen Theo Reinhardt und dann auch mit dem Moritz Kretschi und Tobias Krampo, die ja auch straßenvisiert sind, dass wir plus Fermin Benz dann als vierten Mann, dass wir da eine gute Grundstruktur haben, um dann wirklich optimale Straßenrennen fahren zu können.
Du hast gerade schon angesprochen, dass es einen neuen Bundestrainer im Bereich der Ausdauer-Bahnradsportler geben wird, der Thüringer Zimme Zülke. Das wurde vor ein paar Stunden bekannt gegeben, wird also Nachfolger von Sven Meyer und wird ab dem 1. Januar des kommenden Jahres das Amt des Bundestrainer Ausdauer auf der Bahn übernehmen. Das nur ganz nebenbei noch dazu gesagt, weil du ihn vorhin angesprochen hast. Ralf, du selber warst ungefähr 23, 24 Jahre alt, als du Berufsradfahrer geworden bist, damals beim Team Geroldsteiner. Und es häuft sich ja mittlerweile, dass junge Athleten mit 17, 18, 19 Jahren quasi aus der Juniorengruppe, aus dieser Altersgruppe herauskommen und zu den World Tour Mannschaften wechseln. Wie siehst du das heute am Jahresende 2021?
Ja, ich bin kein Freund davon, dass so junge Sportler in den Profibereich direkt wechseln. Ich meine, wir haben den U23-Bereich. Ich bin ja neben der sportlichen Leitung im Radnet-Rose-Team ja auch U23-Bundestrainer. Und ich bin der Meinung, dass junge Sportler sich erstmal entwickeln müssen und sie müssen sich reinfinden, den nächsten Schritt nach der Juniorenklasse gehen und wenn die Profis zu früh werden, dann werden die direkt ins kalte Wasser geworfen. Und im U23-Bereich können sie sich entfalten, können sie viel dazulernen und können wirklich Schritt für Schritt den Weg gehen. Wenn du jetzt ein überragender Juniorenfahrer warst, dann bin ich der Meinung, dann kann man ja auch schon nach dem zweiten U23-Jahr den Schritt wagen, wenn man entsprechend die Leistung abgeliefert hat und sich im Prinzip so entwickelt hat, dass man wirklich dann in den Profibereich wechseln kann. Aber man sieht es ja auch, dass heute die auch Profisportler, die extrem gut unterwegs sind, die Aushängeschilder aus Deutschland, dass die auch 4 Jahre durch den U23-Bereich gegangen sind. Und das zeigt mir, dass es ja nicht so falsch sein kann, wirklich die 4 U23-Jahre zu nutzen, um dann bereit zu sein für den Profisport, wo man sich dann ja auch wieder entwickeln kann. Und deswegen sehe ich dem sehr kritisch entgegen, dass solche Sportler, die jetzt im Juniorenbereich sind und dann ja natürlich die Möglichkeit bekommen, Profi zu werden, aber das wirklich meiner Meinung nach nicht optimal ist, weil man muss abwarten, wie es dann in 4, 5 Jahren aussieht mit der Entwicklung, ob die dann wirklich sich entwickeln oder ja, ob die Sportler dann in der Versenkung verschwinden. Das ist natürlich oder wäre natürlich auch ein Rückschlag, denn wir haben ja jetzt auch nicht eine so große Bandbreite an Sportlern, mit denen man arbeiten kann für später, und deswegen muss man genau wissen, was man tut, aber jeder Sportler hat ja heutzutage einen Berater, einen Manager schon in dem Alter und die werden auch wissen, was der beste Weg ist, in Anführungsstrichen.
Ralf, lass uns nochmal über das Team Radnet Ruse sprechen. Jetzt haben wir Mitte November. Wie geht's jetzt weiter? Wie laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison? Wann gibt's das erste Teamtreffen? Wann gibt es vielleicht Anfang des Jahres das erste Trainingslager?
Ja, wir werden jetzt schon ein Trainingslager durchführen. Vom 30. November bis 12. Dezember werden wir unser erstes Trainingslager haben auf Mallorca, werden uns dann zusammenfinden, werden uns kennenlernen, werden Gespräche führen und ja, werden vor allem trainieren, um da gerade im Grundlagenbereich optimal uns vorbereiten und dass wir da schon den ersten Schritt gehen werden. Und dann versuchen wir im Januar nochmal ein kleines Trainingslager durchzuführen. Das ist noch offen, wo es sein wird, in welche Richtung es gehen wird. Und die ersten Rennen werden dann auch schon folgen. Und dadurch, dass wir eine sehr gute Mischung haben von den Sportlern, sind wir gerade auch dran, dass wir da ein optimales Rennprogramm für die gesamte Mannschaft finden werden, dass wir eine gute Mischung bekommen von den Rennen, von den Eintagesrennen und Rundfahrten. Und da bin ich sehr zuversichtlich, weil wir arbeiten gerade daran, um da eine perfekte Renngestaltung an den Tag legen zu können für 2022.
Ralf Krapsch, Teamchef des Team Radnet Ruse, vielen Dank an dieser Stelle und alles Gute für die kommenden Wochen und Monate. Natürlich, ja, wir werden uns vor dem Start der Saison des kommenden Jahres nochmal sprechen. Alles Gute zunächst mal für den Winter. Dankeschön.
Das war die 101. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Episoden gibt es auch zum Nachhören auf unserer Webseite windkante.org. Und dann wünschen wir euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Wir werden auch in der kommenden Ausgabe der Windkante weiter auf das Jahr 2021 zurückblicken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Glück auf.
Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sieg, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit radsportnews.com.